Richtig cool, mich freut es richtig hier zu sein. Sorry an die Leute, die draußen sitzen müssen. Ich hoffe, ihr habt gute Gesäßmuskeln. Auf dem Boden zu sitzen ist nicht easy. Und ich bete, dass das Wetter hält, dass ihr nicht nass werdet. Aber auch wenn die meisten von euch sehr süß aussehen, die anderen natürlich bezaubernd, bin ich froh, dass ihr nicht aus Zucker seid. War das gerade so witzig oder habe ich irgendwas gemacht? Okay. Cool. Sehr nice. Wer von euch ist schon seit Freitag am Start? Hebt mal die Hand. Ey, cool. Sehr nice, sehr nice. Ey, was? Heute ist Sonntag. Nee, doch. Achso, ja, sorry. Ich habe gerade, ohne Spaß, ihr wart gerade die ganze Zeit so am Lachen, ich habe gedacht, mein Hosenstall ist offen oder so. Das okay, cool. Ja, heute ist Sonntag, stimmt. Ja, ich studiere. Deswegen, so mit den Wochentagen ist manchmal ein bisschen schwierig. Genau, mich freut es voll, dass ihr heute am Start seid und mich freut es, dass ich euch heute was mitgebracht habe, was mein Leben zu einem großen Stück verändert hat, was mein Leben zu einem großen Stück bereichert hat. Falls ihr hier jetzt sitzt und denkt, ich habe euch irgendwie ein krasses Wort zu bieten, weil ich Christian bin, dann muss ich euch leider enttäuschen. Eine meiner liebsten Geschichten in der Bibel ist, als Gott das Maul eines Esels benutzt hat, um zu einem Propheten zu sprechen. Deswegen möchte ich euch darum bitten, dass ihr es zulasst, dass dieser Esel heute zu euch spricht. Und ich bete, dass der Heilige Geist mich benutzt als ein Gefäß, um seine Wahrheit und seine Weisheit zu verkündigen. Weil ich sage euch, die Weisheit des Menschen, die bringt einen auch nur so weit, aber die Wahrheit und die Weisheit Gottes, sie öffnet dir die Himmel und die Tore, die Tore und die Türen des Himmels. Nicht nur dann, wenn der letzte Atemzug unsere Lungen verlassen hat, sondern vor allem auch dann, wenn wir hier sind und hier leben. Jesus hat, als seine Jünger ihn gefragt haben, wie betet man, hat Jesus im Vaterunser erwähnt, wie im Himmel so auf Erden. Der Himmel kann nicht erst dann Realität sein, wenn wir unseren letzten Tag gelebt haben, sondern der Himmel kann Realität sein in dem Moment, in dem wir unser Leben in der Fülle Jesus Christus geben. Amen. Ey, richtig gut. Heute das Thema, es gibt keine Kamera, die mitfilmt, oder? Ja? Ah, deine. Ah, okay. kann ich mit dem Mikro ein bisschen hin und her laufen? Ist das so? Cool, sehr gut. Lauter? So, vielleicht, wenn ich so... Ah. Okay. Hört ihr mich auch da draußen? Sehr gut. Okay. Genau, das Thema heute ist The Good Life, das gute Leben. Wer von uns möchte ein gutes Leben leben? Hebt mal die Hand. Sehr gut. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der Bock hat, ein schlechtes Leben zu leben. Und falls du dieser jemand bist, komm später gerne auf mich zu, lass uns reden. Wir werden für dich beten, Bro oder Schwester. Ein gutes Leben leben. Die Universität Harvard hat vor nicht allzu langer Zeit eine jahrzehntelange Studie veröffentlicht, wo sie viele hunderte Menschen begleitet haben, um herauszufinden, was ein gutes Leben ausmacht, was ein gutes Leben wirklich gut werden lässt, was ein gutes Leben wirklich gut sein lässt. Man hat diese Studie begonnen in den 60er Jahren und hat sie erst vor kurzem beendet. Das heißt, man hat wirklich Menschen begleitet von Anfang an bis hin zum Ende. Und man hat herausgefunden, dass ein gutes Leben nicht davon abhängig ist, welche Träume und Wünsche man sich erfüllt hat. Ja? Heutzutage ist es ja voll das Ding, hey, du musst deine Träume erfüllen, du musst deine Wünsche erfüllen, du musst irgendwie deine Träume und Visionen, du musst denen nachgehen und erst wenn du deinen Träumen und Visionen nachgehst, dann hast du ein tolles Leben, ein lebenswertes Leben, ein gutes Leben. Aber diese Studie hat bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Dass es definitiv zum Lebensglück dienen kann, aber dass das nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Es ist tatsächlich auch nicht Reichtum. Kein Geld der Welt kann dir ein glückliches und lebenswertes Leben bescheren. Das heißt, die ganzen Jungs auf YouTube und Instagram, die ihr seht, dass sie euch sagen, kommt in die WhatsApp-Gruppe, Porsche Cayman S, auch wenn Porsche eine tolle Automarke ist, früher oder später, sie wird euch nicht glücklich machen. Keine erfüllte Karriere, keine guten Noten, nicht mal eine hervorragende Gesundheit dient maßgeblich zu einem guten Leben bei. Der mit Abstand größte Faktor für ein gutes Leben, laut dieser Harvard-Studie, waren gute Beziehungen. Gute Beziehungen. Hochinteressant, dass über 2000 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat, eine der renommiertesten Universitäten der Welt auf das gekommen ist, was Jesus schon vor 2000 Jahren verkündigt hat. Im Alten Testament gibt es rund 613 oder 619 Gesetze. Und dann kamen Gelehrte zu Jesus und sie haben Jesus gefragt, hey, was ist das Wichtigste dieser Gesetze? Was ist das wichtigste Gebot? Und es steht die Antwort von Jesus steht unter anderem in Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Da antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz der Propheten. Liebe Gott mit allem, was du hast und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wisst ihr, ich hatte, Privileg ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich durfte jetzt schon auf einigen Beerdigungen sein. Und wisst ihr, was mir dort aufgefallen ist auf diesen Beerdigungen? Und es waren nicht immer alte Leute, die begraben wurden, es waren teilweise auch sehr junge Leute. Am letzten Tag dieser Menschen redet niemand über die Klamotten, die diese Person getragen hat. Niemand redet über die Followerschaft, die er auf Instagram oder Social Media gehabt hat. Niemand redet über die Karriere oder Sonstiges, oder um das Auto oder was auch immer. Die einzigen zwei wichtigen Dinge, die wirklich wichtig sind am Ende unseres Lebens, die einzigen zwei Dinge, über die gesprochen wird am Ende unseres Lebens, ist die Beziehung, die wir hatten zu den Menschen um uns herum und die Beziehung zu Gott. Das sind die einzigen zwei Dinge, die ausschlaggebend sind, die einzigen zwei Dinge, die wirklich wichtig sind. Das sind war gerade richtig dramatisch, sorry Leute, das war nicht meine Absicht. Das heißt, wenn wir ein gutes Leben haben möchten, dann müssen wir bestrebt danach sein, gute Beziehungen zu haben, gute Beziehungen zu pflegen. Und zu wissen, welche Beziehungen es wert sind, ihnen nachzugehen und welche Beziehungen es wert sind, sie loszulassen. Wisst ihr, einmal nach einer Predigt kam ein junges Mädchen auf mich zu und sie hat gesagt, hey Christian, ich muss dir was sagen. Ich sage, ja, gerne, hau raus. Die sagt, du, ich bin in einer Beziehung mit einem Moslem. Und ich weiß, eigentlich sollte man in keiner Beziehung sein, in keiner Liebesbeziehung sein mit jemandem, der nicht Jesus kennt. Aber ey, das ist doch keine bedingungslose Liebe und Jesus lebt doch bedingungslos. Und da habe ich gesagt, ey Schwester, bedingungslose Liebe erstmal wird erwartet in der Ehe. Und das ist eines der schlimmsten Fehler, die wir heutzutage 2024 in Deutschland machen. Und ich sehe, und es betrübt mein Herz, weil ich sehe es so viel und so häufig in der Kirche. Dein Freund ist nicht dein Ehemann. Deine Freundin ist nicht deine Ehefrau. Ich sehe so häufig in der Kirche, wie man eine feste Freundin oder einen festen Freund hat und man spielt fast schon Ehe mit dieser Person. Man geht zusammen in Urlaube, man zieht zusammen und versteht, ich weiß, dass ich vielleicht jetzt hier paar vor den Kopf stoßen werde, aber lass mich dir eine Sache sagen. Wir leben in einer Zeit, wo dir viele Leute vieles sagen werden, was dir gut an den Ohren tut. Aber wisst ihr, mir ist eine Sache, ist mir sehr egal. Es ist mir egal, ob du mich magst oder nicht magst. Was mir wirklich wichtig ist, ist, dass das Wort Gottes in der Fülle und unverfälscht verkündigt wird. Weil ich hab dich so lieb, ich liebe dich so sehr, dass ich dir lieber sage, hey, du läufst auf eine Klippe zu, als dir zu sagen, hey, you do you. Ey, Hammer, Hauptsache dir geht's gut und Hauptsache dir gefällt's und Hauptsache du schadest damit niemanden. Ey, sorry, Mann. Du wirst eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen und sein Name ist Jesus Christus. Und wenn er heute nicht dein Retter ist, dann wird er dein Richter sein. Und die Bibel ist so deutlich in Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Es werden einige von uns vor Jesus Christus stehen und wir werden zu ihm sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Menschen geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen hier im POT gedient? Haben wir nicht in deinem Namen irgendwelche Zeltlager veranstaltet? Haben wir nicht in deinem Namen Jesus Christus verkündigt auf Social Media? Haben wir nicht in deinem Namen Lobpreis geleitet? Haben wir nicht in deinem Namen gepredigt? Und Jesus wird zu diesen Menschen sagen, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Und das sind nicht meine Worte. Es ist auch nicht meine Auslegung. Es ist das Wort Gottes. Und wann kommt dieser Zeitpunkt? Was passiert? Was passiert dann mit diesen Menschen? Sie werden auf ewig nicht im Himmel sein. Und das ist die Realität. Du kannst das lebenswerteste Leben hier auf dieser Erde leben, aber wenn du Jesus Christus nicht hast, dann hast du nichts. Dann hast du überhaupt nichts. Dann hast du nichts. Aber im Umkehrschluss ist es genauso wahr. Wenn du Leid erleidest, wenn dir Dinge begegnen, die dich verletzen, Leute, die dich verraten oder betrügen, belügen, aber du hast Jesus Christus. Ey Leute, im schlimmsten Fall haben wir immer noch genug, weil wir Jesus Christus haben. Amen? Amen? Let's go. Ey Leute, ich bin nicht so passioniert, weil ich euch irgendwie, keine Ahnung, was auch immer. Ich bin so passioniert, weil ich so passioniert bin. Ich habe hier meinen guten Freund und Bruder Samuel dabei, der ist mit mir im Hauskreis und er kann bestätigen, ich rede vor euch nicht anders wie bei mir im Hauskreis. Weil es ist eine Sache, die mein Leben bewegt. Einmal kam jemand auf mich zu und er hat gesagt, Christian, warum redest du so emotional, wenn du predigst? Das ist viel zu arg. Du musst viel nüchterner sein, wenn du predigst. Und dann sage ich so, ja, okay, vielleicht hat er recht. Ich habe mir echt drüber Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, okay, vielleicht stimmt das, was er sagt. Hey, keine 30 Minuten später hat dieser Freund über den VfB gesprochen, auf eine emotionale Art und Weise, wie ich noch nie in meinem Leben gepredigt habe. Und dann habe ich mir gedacht, Digga, wenn du so über eine Fußballmannschaft reden kannst, die ab und zu verliert, dann kann ich so über meinen Gott reden, der noch nie verloren hat, der Tod und Hölle besiegt hat und dem das Leben in der Fülle dient. Amen? Amen. Let's go. Genau. Und ich habe dann diesem Mädchen gesagt, ey, pass auf, die bedingungslose Liebe, sie gilt deinem Ehemann, aber nicht deinem Freund. Wenn du bedingungslos liebst in der Kennenlernphase und Freund, Freundin, es ist eine Kennenlernphase, nichts weiter, ne? Nichts weiter. Es ist eine Kennenlernphase. Es ist das Herausfinden, ob ich diese Person heiraten möchte oder nicht. Und wenn das nicht das Ziel deiner Freund-Freundin-Phase ist, dann hast du eine Beziehung, die Gott entehrt. Ich habe ihr gesagt, wenn du bedingungslos bist in der Art und Weise, wie du deinen Partner aussuchst, dann musst du irgendwann deinen Söhnen und Töchtern sagen, dass euer Vater so ein schäbiger Typ ist, hat damit was zu tun, dass ich keine Bedingungen hatte, als ich ihn ausgesucht habe. Du suchst nicht nur deinen zukünftigen Ehemann oder deine zukünftige Ehefrau, du suchst den zukünftigen Vater oder die zukünftige Mutter deiner Kinder. Deine Kinder können ihren Vater, ihre Mutter nicht aussuchen, aber du kannst ihren Vater oder ihre Mutter aussuchen. Richtig? Lauter? Ich habe gedacht, ich bin laut genug. Okay, Freunde, es tut mir leid für alle, die hier sitzen. Jetzt geht's ab. Nee, Spaß. Okay. Das heißt, ein lebenswertes Leben ist maßgeblich von unseren Beziehungen abhängig. Und die Bibel lehrt so unfassbar viel über Beziehungen. So unfassbar viel. Die Bibel ist vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung voll mit Beziehungen. Denn es gibt jemanden, der die Beziehung erfunden hat und es ist unser Gott höchstpersönlich, der selber in sich in Beziehung gelebt hat mit Vater, Sohn und Heiliger Geist schon von Anbeginn der Zeit an. Aber es gibt jemanden, der Beziehung hasst. Und wir sehen es deutlich. Denn der erste Zerbruch einer Beziehung war zwischen Mensch und Gott. Der zweite Zerbruch einer Beziehung war zwischen Ehemann und Ehefrau. Und der erste Mord war zwischen Bruder und Bruder. Es gibt da draußen jemanden, der es hasst, wenn du gute Beziehungen hast, also ohne zwei S. Es gibt da draußen jemanden, der danach bestrebt ist, dass du destruktive Beziehungen hast, dass du mehr die Aufmerksamkeit und die Liebe deiner Freunde suchst, die dir nicht gut tun, als die Liebe und die Aufmerksamkeit deiner Eltern und deiner Geschwister und gute Freunde zu suchen, die dich kennen und die dich lieben. Wisst ihr, die Bibel lehrt uns so viel. Und die Bibel ist voll mit Geheimnissen. Und als ich angefangen habe, die Bibel nicht zu lesen wie ein Roman, einfach Kapitel um Kapitel, sondern angefangen habe, die Bibel zu studieren, Vers für Vers, hat sich mein Leben transformiert. Paulus schreibt selbst, die Schrift ist voll mit Geheimnissen, voll mit Schätzen. Und du und ich, wir sind dazu berufen, diese Geheimnisse und die Schätze der Bibel zu ergraben, sie zu erforschen. Und wie kannst du das tun? Indem du wirklich davon überzeugt bist, dass es einen tieferen Sinn gibt hinter jedem Vers, der hier drin geschrieben steht. Jesus Christus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden bleiben. Das heißt, es gibt mir zu glauben, dass kein Wort in dieser Bibel einfach so da drin steht, sondern dass jedes Wort seinen Sinn und seinen Zweck hat, dass es keine Zufälle gibt in seinem Wort, dass es keine Zufälle gibt in seinem Reden. Lebenswerte Beziehungen. Du kannst keine lebenswerten Beziehungen auf lange Zeit führen, wenn du keine gute Beziehung zu deinem Schöpfer hast. Denn ohne eine gute Beziehung zu deinem Schöpfer weißt du nicht, wer du wirklich bist. Christian, was laberst du? Ich weiß, wer ich bin. Ich bin so und so. Ich arbeite das und jenes. Ich bin so und so alt und komme aus dem und jenem Ort. Gut, jetzt hast du mir gesagt, wie du heißt, was du machst und woher du kommst. Aber wer bist du? Wer bist du? Weißt du wirklich, wer du bist? Und diese Frage, sie ist entscheidend, weil deine Identität, das, was du von dir als wahr betitelst, ist maßgeblich für dein Tun und dein Reden und dein Denken verantwortlich. Wisst ihr, jemand, der von sich sagt, ich bin VfB-Fan, der wird niemals den FC Bayern anfeuern, außer du hast schizophrene Tendenzen. War das zu hart? Ey, falls du schizophrene Tendenzen hast, Jesus kann mit dir die Welt bewegen. Wisst ihr, Mose kam zu Gott und hat gesagt, ich kann nicht reden, und dennoch führte er ein gesamtes Volk durch die Wüste. David, er war der Kleinste und der Jüngste von vielen Brüdern, und dennoch hat Gott gesagt, und ich werde dich benutzen, um den Größten der Philister zu erschlagen. Es ist völlig egal, wie viele Fehler du hast in den Augen der Welt, was der Arzt über dein Leben ausspricht, was die Menschen über dein Leben sagen, wie schlecht oder gut deine Noten sind. Gott kann dich gebrauchen, um die Welt zu verändern, und er möchte das tun. Er möchte durch dich die Welt verändern. Falls du denkst, oh, ich bin doch nur ein kleiner Wurm, ich kann doch nichts bewegen, ich kann doch nichts machen. Ey, Freunde, die größten Männer und Frauen der Menschheitsgeschichte waren kleine Würmer, bevor sie gesagt haben, Gott hat mein Leben in der Fülle. Gott, er kann dich benutzen. Er kann einen Kieselstein benutzen, um Giganten zu erschlagen. Was denkst du, was er mit deinem Leben machen kann? Limitiere Gott nicht. Limitiere Gott nicht. Du kannst Gott so maßgeblich limitieren. In Römer 8, die Verse 37 und 38, da heißt es, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die uns offenbart wurde im Sohn Jesus Christus. Aber wisst ihr, wer nicht erwähnt wird? Du. Du kannst dich trennen von dieser Liebe. Du hast die Macht und du hast die Kraft, die kein Dämon und die kein Engel, die kein Hohes und kein Tiefes, die kein Gegenwärtiges und kein Zukünftiges hat. Du hast diese Macht. Wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist dein Denken, dein Reden und dein Handeln motiviert von der Tatsache, wer Jesus Christus ist. Wer ist Jesus Christus? Er ist der Sohn Gottes. Derjenige, der Tod und Hölle besiegt hat. Derjenige, der war, derjenige, der ist und derjenige, der kommen wird. Derjenige, wie es heißt in Johannes 3, Vers 16. Gott hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Für die, die an ihn glauben. Und derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, lebt heute in dir und lebt heute in mir. Wenn du wirklich ernsthaft glaubst, dass du zu Jesus Christus gehörst und Jesus Christus zu dir gehört, dann macht es keinen Sinn, Worte auszusprechen und Dinge zu tun, die Jesus Christus widersprechen. Wisst ihr, nach meinem Abitur habe ich ein halbes Jahr gearbeitet bei BMW und beim Daimler. Und habe dann das Geld benutzt, um dann ein halbes Jahr nach Hawaii zu gehen. Und habe dann dort ein halbes Jahr Freiwilligendienst geleistet, war da 3 Monate Koch in der Cafeteria und 3 Monate Vertretungslehrer in der Elementary Middle School. Und ich habe diese Zeit genutzt, um wirklich Jesus zu suchen und sein Wort zu studieren. Und Jesus hat mein Herz komplett transformiert. Und in diesem halben Jahr, wo ich in Amerika war, wurde natürlich auch mein Englisch um ein Vielfaches besser. Und obwohl ich christlich aufgewachsen bin, waren die meisten meiner Freunde Kanaken. Und dann als ich zurückgekommen bin, ich darf das sagen, ihr dürft es nicht sagen, Freunde, also passt auf, gell, so ähnlich, dass ihr jetzt denkt. Genau. Auf jeden Fall, falls ihr euch fragt, Christian, warum darfst du das sagen? Falls es dir nicht aufgefallen ist, Al-Masud ist kein schwäbischer Nachname. Meine Eltern kommen aus Damaskus, Syrien. Genau. Aber ich darf den roten Faden nicht verlieren, es tut mir leid. Genau, ich bin zurückgekommen und dann hat mich direkt einer meiner Kennex abgeholt und hat gesagt, ey Bro, lass direkt in die Stadt gehen, es war ein Samstagabend, ist okay, voll gerne. Wir waren ein bisschen shoppen, wir haben ein bisschen gegessen und dann am Abend sagt er, und das Ding ist halt, ich trinke keinen Alkohol, das heißt, meine Jungs wussten schon immer, okay, mit Christian haben wir einen Fahrer. Und dann haben die gesagt, hey komm, lass in den Club gehen. Und ich so, oh, ich habe keinen Bock, wirklich, keinen Bock. Und die so, nee, geh in den Club, komm. Und habe gesagt, okay, von mir aus. Und dann bin ich mit denen in den Club gegangen davor. Ich habe echt gebetet. Ich sage so, Jesus, bewahre mich vor was auch immer dort passiert. Und dann war ich in diesem Club und wisst ihr, ich hab nicht getrunken, ich habe keine Spielereien mit irgendwelchen Frauen getrieben oder so. Aber ich war in diesem Club und meine Ausrede war so ein bisschen, ja, hey, wenn ich nur mit meinen Jungs tanze und eine gute Zeit habe, dann ist es doch halb so wild. Aber ich habe auf einmal verstanden, was gesungen wird. Auf einmal habe ich verstanden, dass Candy Shop nichts mit Süßigkeiten zu tun hat. Also von 50 Cent Candy Shop, vielleicht sind die meistens von euch zu jung, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, oder ja, auf jeden Fall. So, ich habe dann gemerkt, das, was im Club gesungen wird, sind ausschließlich Dinge, für die Jesus Christus gestorben ist. Die Sünde der Welt. Drogen, Sex außerhalb der Ehe, Alkohol und all diese, und Alkoholmissbrauch und all diese Dinge werden in den Songs erhoben und gelobt und als etwas Herrliches dargestellt. Und Jesus Christus ist genau für diese Sache am Kreuz von Golgatha gestorben. Und ich hatte den Eindruck, wie der Heilige Geist in diesem Moment zu mir sagt, Christian, wenn du jetzt auf dieser Musik herumtanzt, dann ist das Lobpreis für diese Musik. Wisst ihr, warum stehen manche von uns auf, wenn wir Lobpreis machen? Weil der Ausdruck unseres Körpers ist eine Form von Ehrerbietung. Wisst ihr, wenn der König kommt, dann steht das Volk auf. Richtig? Oder kniet sich hin vielleicht sogar. Und wenn jemand Musik macht und wir unseren Körper benutzen, um zu tanzen auf dieser Musik, dann ist das Lobpreis für den Inhalt dieser Musik. Und ich war dann echt da und ich hatte richtig kranke Gewissensbisse und danach habe ich mir selber gesagt, okay, ich werde da nie wieder reingehen. Weil die Beziehung, die wir haben, du als Mensch zu Jesus Christus, ist eine Liebesbeziehung. Ist eine Beziehung Kind zum Vater. Wisst ihr, und wenn du wirklich ernsthaft in einer Liebesbeziehung bist, dann willst du nicht Dinge tun, die deinem Gegenüber, die deinem Partner schaden, richtig? Die deinen Partner verletzen. Und wenn du wirklich ernsthaft sagst, gut, ich liebe diese Person, aber es ist mir egal, wenn ich diese Person verletze mit meinem Tun, mit meinem Reden, mit meinem Handeln, liebst du diese Person dann wirklich? Wenn es dir völlig egal ist, dass dein Tun dein Gegenüber verletzt, dann ist keine Liebe in dir für diese Person. Und wie ist es in deiner Beziehung zu Jesus Christus? Liebst du Jesus so sehr, dass du bereit bist, Dinge in Kauf zu nehmen? Bist du bereit, Dinge in Kauf zu nehmen? Bist du in dieser Liebesbeziehung zu Jesus Christus? Aber ey, lass mich dir sagen, wenn du in dieser Liebesbeziehung zu Jesus Christus bist, dann weißt du, wer du bist. Und es können Leute kommen und sie können dir allerlei Dinge gegen den Kopf schmeißen. Wisst ihr, als ich mit Social Media angefangen habe, da habe ich so viele Hate-Kommentare bekommen. Und wäre ich nicht fest in meiner Identität gewesen, in Jesus Christus, Leute, ich hätte aufgehört. Aber weil ich wusste, was Gott über mich als Person ausspricht, war ich bereit, der Welt entgegenzustehen und zu sagen, so, es ist mir egal, was du über mich aussprichst, denn ich weiß, wer ich bin. Wenn dein Glas voll ist, dann passt da nichts mehr rein. Wie voll bist du mit deiner Identität zu Jesus Christus? Wie sehr weißt du, was es heißt, Christ zu sein? Und wenn du in dieser Identität bist, dann kannst du lieben, wie unser Herr es liebt. Was heißt es, zu lieben, wie Jesus es liebt? Das bedeutet, wie Jesus Christus am Kreuz, als er bespuckt und geschlagen wurde von der Menschheit, zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht hast du eine schlechte Beziehung zu deinem Bruder, eine schlechte Beziehung zu deiner Schwester, eine schlechte Beziehung zu deinen Eltern, weil deine Eltern oder wer auch immer dir etwas wirklich Schlechtes angetan haben. Aber du hast eine Unvergebenheit in dir. Wenn du in Jesus Christus bist und erkannt hast, was er am Kreuz von Golgatha für dich getan hat, dann wirst du auch die Fähigkeit haben, diesen Menschen zu vergeben. Denn es ist völlig egal, was jemand dir angetan hat, es ist niemals so gewalttätig und so unfair und so schlimm zu dem, was wir Christus angetan haben am Kreuz von Golgatha. Es war nicht Judas, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Es war dein Name und mein Name. Du und ich, wir haben Jesus Christus ans Kreuz gebracht und niemand anderes. Aber das Wunderschöne von Jesus war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte nichts anderes als Liebe für dich und für mich übrig. Amen. Und wenn du in dieser Beziehung lebst, in dieser herrlichen und guten Beziehung, dann kannst du vergeben dort, wo die Welt aufhört zu vergeben. Dann kannst du lieben dort, wo die Welt aufhört zu lieben. Dann kannst du nachgehen dort, wo die Welt aufhört nachzugehen. Und anfangen, Beziehungen zu führen, die Gott verherrlichen. Paulus schreibt, alles, was wir nicht im Glauben tun, ist Sünde. Kannst du ernsthaft sagen, dass die Art und Weise, wie du mit deinen Eltern umgehst, wie du mit deinen Geschwistern umgehst, im Glauben an Jesus Christus passieren? Die Art und Weise, wie du mit deinen Kollegen umgehst, deinen Klassenkameraden? Es ist herausfordernd, ohne Ende. Aber das Herrliche ist, der Geist Gottes erlebt in dir und er gibt dir diese Kraft. Amen. Seid ihr noch da? Oder seid ihr schon irgendwo im Nirgendwo? Ich würde euch noch gerne 4 bzw. 5. Wie lange darf ich heute? Ha? Ich habe noch 20 Minuten. Wollt ihr eine Fragerunde machen? Ja? Ja? Okay, machen wir gleich eine Fragerunde, okay? Ich mach noch ein paar Dinge und dann gehen wir in die Fragerunde, okay? Dann haben wir so, let's say, 10 Minuten oder 15 Minuten Fragerunde, ist das gut? Macht Sinn, oder? Okay. Ey, wisst ihr, das Ding war, ich war letztes Wochenende in Österreich predigen und am Samstag war ich predigen in Graz. Wer von euch weiß, wo Graz ist? Oh, krass. Heftig, stark. Auf jeden Fall, dann war ich dort in dem Gebetshaus und dann haben die mir gesagt, also ich wusste, dass ich dort predigen sollte, aber ich habe das Ausmaß nicht gekannt. Die kamen zu mir und die sagen so, hey, schön, dass du da bist, Christian. Ja, die erste Session beginnt um 11 Uhr und dann kannst du predigen bis um 14 Uhr und dann machen wir eine Pause und dann von 15 Uhr bis 17 Uhr. Ich sag so, was? Aber wisst ihr, ich habe an dem Tag herausgefunden, wenn mir niemand einen Punkt gibt, dann werde ich mir selber keinen Punkt geben. So, wisst ihr, meine Eltern, Als kleines Kind hatte ich immer ein ganz, ganz großes Problem, nicht zu reden. Also ich habe viel zu viel geredet. Und mein Vater hat immer zu mir, also mein Vater ist selber Pastor und Prediger. Das heißt, ich glaube, ich habe das bisschen von dem. Genau, und das hat mein Vater mir immer gesagt, Christian, du redest zu viel. Und dann habe ich versucht, aufzuhören zu reden. Und es hat bis zum heutigen Tage nicht geklappt, aber zumindest kommt nicht mehr ganz so viel Schwachsinn aus meinem Mund raus wie früher. Was heutzutage Schwachsinn aus deinem Mund rauskommt, Jesus kann nicht verändern. Er hat es bei mir gemacht. Okay. Ich möchte euch ein paar wenige Tools geben, wie du gute Beziehungen führen kannst. Seid ihr ready? Yeah. Okay, einmal. Kommen aus deinem Mund Worte des Lebens. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist uns Jesus Christus Vorbild in der Art und Weise, wie wir sprechen. Und unser Gott ist ein Gott, der Leben ausspricht. Wisst ihr, im Schwabenland gibt es dieses Sprichwort, nicht geschumpfen ist Lob genug. Und es ist wohl, auch wenn die Schwaben eines der fähigsten Völker der Welt sind, ist es wohl eines der dämonischsten Sätze, die ich jemals gehört habe. Weil wir müssen gar nicht mal tief in der Bibel lesen, wenn wir nur Genesis 1, Kapitel 1 angucken. Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Gott sprach und 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 es war und es war und es war und es war. Was bedeutet es? Einmal, deine Worte, sie haben Macht, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Und das Zweite ist, sprichst du Worte des Lebens aus, so wie es unser Gott tut. Wenn aus deinem Mund mehr Kritik und mehr Scham und mehr Schande kommt als Lob und Ermutigung, dann lass mich dir sagen, dann ähnelt deine Zunge nicht der Zunge Gottes. Und glaub nicht dieser Lüge, dass Lob, dass andere Menschen zu loben, irgendwas mit Schleimerei zu tun hat. Hey, oh, ich habe da einen Mitstreiter. Schleimerei ist es dann, wenn du irgendwas im Gegenzug von dieser Person erwartest. Dann ist es Schleimerei. Du redest nur gut über diese Person oder für diese Person, weil du erwartest, dass diese Person dir irgendwas gibt, zum Beispiel einen extra Hefezopf oder so. Dann ist es Schleimerei. Aber wenn du einfach Leben aussprichst, weil Gott als erstes Leben über dich gesprochen hat, dann ist das ein maßgebliches Werkzeug, um gute Beziehungen zu führen. Bedeutet das, okay, ich darf nicht mehr kritisieren? Nein, das bedeutet es nicht. Kritik bzw. Wahrheit. Jesus Christus sagt selber, Wahrheit macht frei. Wahrheit befreit. Wahrheit macht frei. Aber wie verkündigst du diese Wahrheit? Wisst ihr, ich habe drei Geschwister und eines der Hauptgründe, warum wir uns damals sehr viel gestritten haben, beziehungsweise unsere Ausrede war, ich bin doch nur ehrlich. Wer kennt es? Wer kennt es? Ja, ich bin nicht alleine. Ich bin doch nur ehrlich, es ist doch nur die Wahrheit. Aber wie verkündigst du diese Wahrheit? Verkündigst du die Wahrheit in der Liebe und in der Intention der Liebe oder eben nicht? Verkündigst du, wisst ihr, Wahrheit zu verkündigen in Härte ist einfach, aber in Liebe ist herausfordernd. Deswegen, bist du ein Sprecher des Lebens? Benutzt du deine Zunge, um Leben auszusprechen? In deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, bei dir zu Hause? Sagst du das Gute, was passiert? Versteht ihr zum Beispiel, wenn du eine Mama hast, die dir mehr oder weniger jeden Tag Essen macht, dann hast du ein unfassbares Privileg. Und wenn das einzige Mal ist, wenn du das Essen deiner Mutter in den Mund nimmst, um es zu bewerten, wenn es irgendwie dir nicht schmeckt, dann lass mich dir sagen, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, es ist nicht gut. Ey, lasst uns unsere Eltern ehren und schätzen, solange wir sie noch haben. Ey, es wird der Tag kommen und mich graut's vor diesem Tag, an dem wir unsere Eltern unter die Erde legen müssen. Es ist Realität. Und was für eine Beziehung willst du bis zu diesem Tag mit deinen Eltern leben? Vielleicht war bei dir dieser Tag schon. Vielleicht hast du nicht mal einen Vater, vielleicht hast du nicht mal eine Mutter. Ey, lass mich dir sagen, unser Gott, unser Vater im Himmel, er kann dir geben, was keine Mutter und kein Vater geben kann. Er kann dir diese Liebe geben, die dir niemand anderes geben kann. Amen? Okay, noch eine letzte Sache und dann machen wir Fragerunde. Ist das cool? Ist das gut? Noch lauter? Okay. Soll ich zu euch rauskommen, dann ist es vielleicht einfach. Okay. Noch eine Sache, die mein Leben, wisst ihr einmal, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und ich habe, bevor ich wirklich Vollzeit neben meinem Studium gepredigt habe, habe ich als IT-Projektleiter gearbeitet und ich habe es mir zum Anspruch gemacht, wirklich ein Sprecher des Lebens zu sein. Und auch wenn Dinge nicht so gut sind, anstatt zu sagen, ach, das Ding ist schlecht oder kacke oder was auch immer, dass ich dann sage, okay, es ist nicht gut. Also ich versuche immer wirklich gute Worte in meinen Mund zu nehmen. Und dann aus dem Nichts kam mein Chef auf mich zu und hat gesagt, Christian, weißt du, was mir bei dir aufgefallen ist? Ich sage so, was? Er sagt so, du benutzt so gute Worte, wenn du sprichst. Du redest immer in einer guten Art und Weise. Und dann war das auf einmal so eine Art und Weise, wo ich ihm sage, ja, weißt du, ich glaube halt an einen Gott, der Leben ausspricht. Und so, was meinst du damit? Und dann konnte ich mit ihm über das Evangelium reden. Ich musste gar nicht anklopfen und sagen, hey, by the way. Kennst du Jesus Christus? Ist er schon dein Herr und dein Retter? Sondern es passiert natürlich, wenn du wie Christus lebst, dann werden in deinen Freunden, bei deinen Freunden, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Klassenkameraden, es werden Fragen aufkommen. Und dann wirst du eine herrliche Art und Weise haben, mit diesen Menschen über Jesus Christus zu reden. Und vielleicht wirst du nicht an Ort und Stelle die Person taufen können, aber vielleicht legst du einen Samen, den der Heilige Geist gebrauchen kann. Wisst ihr, in der Bibel heißt es, dass es einen Seemann gab und seine Samen fielen auf vier verschiedene Böden. Wisst ihr, nur ein Seemann, der verschwenderisch ist mit seinen Samen, seine Samen fallen auf vier verschiedene Böden. Lasst uns nicht nur zu den Leuten gehen mit dem Evangelium, wo wir sagen, okay, da macht es Sinn, da macht es keinen Sinn oder was auch. Lasst uns verschwenderisch sein mit dem Evangelium und lasst uns verschwenderisch sein mit unseren guten Worten. Amen? Sehr gut. Und der zweite von vielen Punkten ist, die ich heute leider nicht erwähnen werde, ist, wie unser Gott, sei ein vergebender Mensch. Sei ein vergebender Mensch. Sei ein vergebener Mensch. Wenn du in Beziehungen lebst, dann wirst du an diesen Punkt kommen, wo dich Menschen enttäuschen werden, vielleicht deine Partnerin dich betrügen wird oder dich Leute verraten werden oder was auch immer. Eines der schlimmsten Dinge und eines der Dinge, die der Teufel am meisten in deinem Leben bewirken möchte, ist dir ein steinernes Herz zu geben. In Hesekiel 36 schreibt Gott höchstpersönlich, und ich werde von meinem Volk ihr steinernes Herz nehmen und ihnen ein Herz aus Fleisch geben und einen neuen Geist. Wisst ihr, ein steinernes Herz, ein kaltes Herz, ein hartes Herz hat nichts mit Stärke zu tun. Es ist schwach, weil es ist einfach, durch dieses Leben zu gehen mit einem steinernen Herzen. Aber es ist schwierig mit einem Herzen der Liebe und einem Herzen der Gnade und einem Herzen der Vergebung. Und es ist nicht möglich, wenn wir am Kreuz von Jesus Christus vorbeigucken. Denn er ist uns Vorbild in der Art und Weise, wie wir vergeben können, ohne bitter zu werden. Wisst ihr? Weil man kann sagen, ja gut, ich vergebe dir, aber du frisst es in dich hinein. Aber wenn du das, was du vergeben hast, nicht ans Kreuz bringst und am Kreuz lässt vor allem, dann wirst du eine Person sein, die sehr, sehr schnell verbittert sein wird, oder deine Vergebung ist eine billige Vergebung. Was bedeutet billige Vergebung? Billige Vergebung bedeutet, du sagst, ja, okay, ich vergebe dir, und dann kommt nur der nächste Streit auf oder die nächste Enttäuschung und dann erwähnst du nochmal das, was vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren passiert ist. Billige Vergebung. Billige Vergebung holt wieder das hoch, was einst vergeben wurde. Okay, noch 15 Minuten. Okay, falls ihr mehr biblische Prinzipien haben wollt über ein lebenswertes Leben, gute Beziehungen, dann wird der Herr das euch offenbaren in seinem eigenen Wort. Lest sein Wort, es ist voll mit Wahrheit, es ist voll mit Weisheit. Und ich durfte schon viel lernen und von Hammer-Predigern und Hammer-Bibellehrern, von Hammer-Theologen. Und wisst ihr, Pastoren zu haben und gute Prediger zu haben, ist eine wertvolle Sache. Aber nichts ist so gut, nichts ist so wertvoll wie das Wort Gottes. Und es gibt keinen besseren Ausleger der Schrift als der Heilige Geist. Amen. Let's go. Okay, wir haben noch 15 Minuten. Ich würde sagen, wir beantworten ein paar Fragen. Ist das cool?
Ja. Wir haben ein Funkmikrofon. Das Funkmikrofon geht oben rum. Ich werde hier unten langlaufen. Ihr könnt einfach hier unten eure Frage laut stellen, wenn ihr eine habt. Also ihr meldet euch, dann könnt ihr die laut stellen. Und ich wiederhole sie nochmal durchs Headset, dass sie die Leute, die draußen sitzen, auch hören. Oben haben wir ein Funkmikrofon, hier unten müssen wir das so machen. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr euch jetzt einfach melden und wir kommen zu euch.
Let's go.
Ich komme mal zu dir nach hinten. Du kannst einfach mal laut stellen und ich
wiederhole. Aber mich, hallo, Test.
Ja.
Und zwar, ich hab eine Frage, wie man den richtigen Partner erkennt.
Wie man den richtigen Partner erkennt. Okay, super schnelle Antwort. Okay, sehr gut. Wie man den richtigen Partner erkennt. Erstmal. Eine ganz, ganz wichtige Sache und eine Lüge, die ich persönlich sehe in der Kirche. Es gibt nicht den einen oder die eine. Dieser Gedanke, oh, da draußen hat Gott einen Mann oder eine Frau für mich vorbereitet. Und ey Freunde, das ist ein Gedanke Hollywoods, wo man an Dinge glaubt, dass irgendwie, keine Ahnung, die Sterne in der richtigen Ordnung stehen müssen und dann haben wir irgendwo unseren Seelenverwandten hier irgendwo auf der Welt und wir müssen zur rechten Zeit am rechten Ort, auf dem rechten Kontinent, in der richtigen Stadt sein, im richtigen Café, um diese Person zu kennen und zu sehen. Das glaube ich nicht. Wisst ihr, heutzutage steht uns mehr oder weniger die ganze Welt offen. Ich kenne, ich, in meinem Freundeskreis, die meisten Jungs und Mädels, die so alt sind wie ich, die waren schon auf anderen Kontinenten wie Europa und in vielen, vielen verschiedenen Städten. Wisst ihr, unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern, die haben keine andere Stadt gesehen als die 5 Dörfer um ihr eigenes Dorf herum. Wisst ihr, und unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern, sie hatten auch keinen anderen möglichen Partner als in ihrem Dorf und in den 5 Dörfern drumherum. Versteht ihr? Das heißt, wenn ich wirklich daran glaube, hey, irgendwo da draußen in England, Amerika, wo auch immer, ist mein Partner oder meine Partnerin, was ist da mit unseren Großeltern passiert? Haben sie ihren Partner verpasst? Das glaube ich nicht. Also erstmal, ich glaube, was wichtig ist, löse dich von dem Gedanken, oh, da draußen gibt es den perfekten oder die perfekte Person. Erstens. Zweitens, um den richtigen Partner zu finden, musst du erstmal der richtige Partner werden. Okay? Wir sind häufig so bestrebt mit diesem Gedanken, den richtigen zu suchen, den richtigen zu finden. Aber benutzt du überhaupt die Zeit des Singles-Seins nicht als eine Zeit des Wartens, sondern als eine Zeit des Werdens? Dass du deine Pornografiesucht unter Kontrolle bekommst. Dass du jemand bist, dass du sagst, okay, hey, ich gehe treu meiner Schule nach, treu meiner Ausbildung, meinem Studium, dass wenn ich eine Frau oder wenn ich einen Partner habe, dass ich auch als Mann sagen kann, hey, wenn wir eines Tages Kinder haben, hey, ich kann uns auch finanziell tragen. Und du als Frau, dass du sagst, hey, das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, so dass du sagst, okay, was sind meine charakterlichen Issues? So, was sind die Probleme, die ich in meiner Kindheit vielleicht aufgebaut habe, wo ich an mir arbeiten muss? Versteht ihr? Das heißt, dass wir erstmal wirklich um uns selber besorgt sind, okay, auf welchem Weg bin ich? Aber auch zu diesem Zeitpunkt, du wirst niemals an einen Ort kommen, wo du sagst, okay, jetzt ist perfekt. Also jetzt habe ich alle meine Probleme erledigt und jetzt kann mir nichts mehr passieren. An diesen Punkt wirst du niemals kommen. Sondern es ist viel mehr, und das ist das Ding, wenn du eine Person kennenlernst. Eine Sache, vor allem die Männer machen müssen, wenn du eine Frau kennenlernst, ist erstmal, du musst sie degradieren von diesem Engel. Weil wenn Männer sich häufig verlieben, dann sagen die, oh, das ist dein Engel und in ihr ist keine Sünde und sie ist fantastisch und herrlich und wunderbar. Und vielleicht stimmt es für manche Frauen, für alle Frauen natürlich. Aber eines der wichtigsten Dinge ist erstmal zu sehen, okay, wer bist du und was sind deine Baustellen? Was ist deine Vergangenheit? Was sind deine Fehler? Was sind deine Makel? Und dann ist es wichtig, dass du dich selber kennst und dir selber sagst, okay, und kann ich damit umgehen und will ich damit umgehen? Versteht ihr? Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, und das ist mein letzter Punkt, um diese Frage zu beantworten, ist, wenn dein Anspruch für deinen zukünftigen Partner ist, er oder sie soll an Jesus Christus glauben, dann ist es nicht präzise genug. Wisst ihr, viele Leute glauben an Jesus, aber sie glauben nicht an Jesus. An Jesus zu glauben bedeutet, nach seinem Wort und nach seinem Willen zu leben. Das, was du glaubst, das, was du für wahr hältst, offenbart sich nicht in deinen Worten. Es offenbart sich in deinem Tun und es offenbart sich in deiner Reue, wenn du Dinge getan hast, wo du sagst, eigentlich wollte ich das nicht tun. Das ist das, was du für wahr hältst und nichts anderes. Okay? Wo bist du nochmal? Da. Also die Frage, ganz kurz und knapp beantwortet, gibt noch viel mehr dazu. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Video über Singleness, glaube ich, oder so. Zwei Videos, zwei Predigten. Hört ihr euch gerne an, ich glaube, die sind wertvoll. Ja.
Hier ist noch eine Frage.
Ja. Wie kann man Sünden am besten widerstehen?
Also ich wiederhole doch mal, wie kann man Sünden am besten widerstehen?
Vor allem, wenn man Freunde hat, die jetzt Jesus nicht nachfolgen,
okay. Wie kann man am Sünde besten widerstehen, vor allem wenn man Freunde hat, die nicht an Jesus Christus glauben? Also ich persönlich bin niemand von der Sorte Mensch, der sagt, okay, wenn du Christ bist, dann darfst du nur Christen als Freunde haben. Aber was ich deutlich sage, ist, das Verhältnis muss stimmen. Du kannst niemanden vor dem Ertrinken retten, wenn du selber am Ertrinken bist, richtig? In der Bibel gibt es die Geschichte von dem einen gelähmten Mann, der 4 Freunde hatte, die das Dach aufgemacht haben und ihn runtergebracht haben zu Jesus, damit er ihn heilen kann. Seht ihr das Verhältnis hier? Es waren 4 Leute, die gehen konnten und einer, der lahm war und nicht andersrum. Wisst ihr, wenn du in einem Freundeskreis bist und das Verhältnis ist 4:1, das heißt, du bist der Einzige, der gehen kann, du bist der Einzige, der Gott kennt, du bist der Einzige, was der Sinn und der Lebenssinn ist und alle deine Freunde sind auf irgendwelchen Abwegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass auch du eines Tages zum Gelähmten wirst. Weißt du, wenn du in einen Fluss oder in einen See oder in ein Meer springst, um deine vier Freunde zu retten, die am Ertrinken sind, dann wirst du auch jemand sein, der ertrinken wird. Also das ist das eine. Also das Verhältnis muss stimmen. Das Verhältnis muss stimmen. Wenn du Freunde hast, die Jesus nicht kennen, dann brauchst du Freunde, die noch enger an dir dran sind, die Jesus kennen und Jesus lieben. Weil es ist so wichtig. Wisst ihr, manche Leute sagen, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine christlichen Freunde. Mein Glaube ist unabhängig von meinem Umstand. Jesus hatte Gemeinschaft. Wer bist dann du, dass du sagst, dass du keine Gemeinschaft brauchst? Wir brauchen alle Gemeinschaft. Ich wäre nicht dieselbe Person, die ich heute bin, ohne meine christlichen Brüder und Schwestern im Glauben. Das kann ich euch garantieren. Genau. Und wie kann ich Sünde am besten widerstehen? Das kommt ganz auf die Sünde an, nicht wahr? Also es kommt ganz darauf an, mit was du zu kämpfen hast, mit was du zu betteln hast. Es gibt einmal so die rationalen Herangehensweisen, zum Beispiel wenn man mit Pornografie struggelt, dann ist es so eine Sache, okay, beobachte dich selber. Wann wirst du versucht, okay, wenn ich länger als 2 Stunden allein in einem Raum bin, dann versuch, dem aus dem Weg zu gehen. Ja? Aber was der absolute und ultimative Punkt ist, wie man Sünde am besten aus dem Weg gehen kann und was ich in meinem Leben erlebt habe, ist Jesus Christus in der Fülle zu kennen. Je mehr du Jesus liebst, desto mehr wirst du das tun, was ihm gefällt. Und es ist eine Sache, wisst ihr, in Galater 5, die Verse 22 bis 23, da werden die Früchte des Geistes erwähnt. Das bedeutet, und die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Langmut und so weiter und so fort. Und Selbstbeherrschung ist der 9. Teil der Frucht. Und wisst ihr, was das Erstaunliche an Früchten ist? Früchte können nicht in den Wachstum gezwungen werden. Es passiert, ein Apfelbaum muss sich nicht anstrengen, Äpfel zu tragen, richtig? Es passiert einfach unter 3 Umständen, wenn der Baum gepflanzt ist, in nährhaftem Boden, ausgesetzt ist von Licht und Wasser. Falls wir hier Farmer haben oder Bauern, wo ich irgendwas vergessen habe, dann korrigiert mich bitte. Und das ist genau das, wenn du gepflanzt bist im nährhaften Boden des Wortes Gottes, ausgesetzt bist vom lebendigen Wasser und von dem Licht der Welt, Jesus Christus, dann werden die Früchte des Geistes in deinem Leben von ganz alleine kommen. Ich habe das in meinem Leben so erlebt. Genau, ich hoffe, ich konnte ein bisschen. Hey, sehr cool, gerne. Noch eine Frage. Ja. Ja.
Okay, was machst du, wenn du in einer Negativspirale bist oder in einem Hamsterrad?
Oh, sehr gut, okay.
Magst du nochmal wiederholen?
Das okay. Wie biblische Wahrheiten unser Leben verändern, aber was tun, wenn ich in einer Negativspirale bin oder in einem Hamsterrad und da nicht rauskomme? Genau dafür brauchen wir unsere Brüder und Schwestern im Glauben, die uns daraus befreien. Wisst ihr, ein LKW hat die größten Seitenspiegel, die es so an so Autos mehr oder weniger gibt, richtig? Aber dennoch haben LKW-Fahrer ganz, ganz große tote Winkel, richtig? Das heißt, wir brauchen Leute, die von außen in unser Leben reinsprechen können. Leute, die von außen reinkommen und können und uns von außen aus unserer Negativspirale befreien können und uns mit Wahrheiten des Wortes Gottes helfen können. Das ist so wichtig, es ist so wertvoll, vor allem in unserer Zeit mit viel. Wir verbringen so wenig Zeit mit anderen Menschen wie wahrscheinlich noch nie eine Generation vor uns. Weil es gibt keine Langeweile mehr dank Social Media. Es gibt keine Langeweile mehr dank unserem Smartphone. Denn sobald wir nichts zu tun haben, holen wir unser Handy raus, richtig? Und dann wird ein Freitagabend ganz schnell einfach auf der Couch verbracht, weil man Bock auf Netflix hat und eine Serie durchschauen möchte. Das heißt, in unserem Leben ist es fast schon gang und gäbe und vor allem seit Corona, dass wir ganz, ganz wenig Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und genau darin ist es so wichtig, Brüder und Schwestern zu haben, die denselben Kampf kämpfen wie du, die dich daraus befreien können, auch wenn du zum Beispiel in einer destruktiven Beziehung bist, mit einem Mädchen oder mit einem Jungen und du dann wirklich Brüder und Schwestern hast, die wissen, was die Wahrheiten des Wortes Gottes sind und die sagen, hey Bro, dieses Mädchen, sie ist keine Frau Gottes oder hey, dieser Typ, der ist kein Mann Gottes, er bringt dich sogar von Gott weg, dass du da wirklich Leute hast, auf die du hören kannst und die nun das Beste für dich wollen, die dich daraus befreien können. Genau. Sehr gerne. Noch eine Frage? Eine letzte Frage. Ja.
Wo liegt der Grad zwischen Naivität und Vergebung, wenn es überhaupt eine gibt?
Ja.
Und wie geht man mit Menschen um, die Vergebung brauchen, aber nicht der Meinung sind, dass sie die Vergebung nötig haben?
Wow. Stark, stark. Okay, wo liegt der Grad zwischen Naivität und Vergebung? Wisst ihr, wenn wir so wie ahnungslose Menschen durchs Leben gehen. Und ich beobachte das leider bei vielen Christen. Ich muss nur lieben und vergeben. Ich muss nur lieben und vergeben. Oh, alles ist nur lieben und vergeben. Das hat nichts mit der Wahrheit zu tun und es hat nichts mit ernsthafter Vergebung zu tun, richtig? Sondern Liebe, wahre Liebe ist die Erkenntnis, wer diese Person ist. Und in der Bibel heißt es, als wir Feinde Gottes waren, kam Christus dennoch zu uns. Das heißt, Vergebung bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, und das möchte ich euch auch wirklich mitteilen, Vergebung, dafür braucht es eine Person. Für Versöhnung braucht es zwei. Vergebung bedeutet nicht, okay, die Beziehung muss einfach genauso sein, wie sie davor war, richtig? Vergebung kann auch sagen, hey, du hast mir Unrecht angetan. Du hast mich verletzt, du hast mich bedrückt oder was auch immer. Und ich möchte dir sagen, ich vergebe dir, aber ich gehe meinen Weg weiter ohne dich. Dass ich weitergehe und sage, ich vergebe dir. Ich habe keinen schlechten Gedanken über dich, aber ich kann nicht weitergehen mit dir. Und das hat nichts mit Vergebungslosigkeit zu tun. Es hat was mit einer weisen und differenzierten Entscheidungskraft zu tun in deinem Leben. War das okay? Ey, cool. Sehr nice. Jesus Christus, ich danke dir für dein lebendiges Wort, Jesus. Ich danke dir, dass dein Wort voll ist mit Wahrheit, voll ist mit Weisheit, voll ist, um uns ein lebenswertes Leben zu geben. Nicht nur in der Ewigkeit, sondern auch schon heute, im Hier und im Jetzt. Ich danke dir, Jesus Christus, dass dein Wort ein scharfes Schwert ist, das zerreißt und zerschneidet und zerteilt das Gute vom Bösen. Und ich danke dir, dass wir auf dich bauen und auf dich vertrauen dürfen, dass du es gut, nicht nur gut meinst, sondern auch gut machst, Christus. Und ich danke dir, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass dein Tun und dein Werk am Kreuz genug ist, um all unsere Schuld zu begleichen. Und ich danke dir, dass du so viel mehr bist als eine Weltanschauung, dass du so viel mehr bist als eine Philosophie, so viel mehr als irgendein Glaube, sondern dass du Wahrheit bist, dass du lebendig bist und dass du eine Person bist, mit der wir eine liebende Beziehung haben dürfen. Ich danke dir, Jesus Christus und Heiliger Geist, ich bitte dich, versiegel das Wort in dem Herzen der Menschen, dass das, was heute aufgewühlt wurde, dass das, was heute passiert ist, jetzt in diesem Seminar, dass das nicht morgen wieder schon Vergangenheit ist, sondern dass es Frucht trägt. In dem mächtigen Namen von Jesus Christus und dass wir in Ruhe und in Frieden aus diesem Saal kommen. Amen. Let's go. Vielen Dank.